Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Ja, hi. Ein Luxusmodelabel, Plüschtiere in BDSM-Outfits und Kim Kardashian in Rage. Also erstmal sind das so Zutaten für einen John Waters-Film. Ja, würde ich gerne sehen. Tatsächlich ist es gar nicht so spaßig, was da gerade läuft. Es gibt eine sehr ernste Auseinandersetzung um das Modelabel Balenciaga, das ja nicht irgendein Label ist, sondern das angesagte Popkulturlabel bei vielen Stars, zum Beispiel Kim Kardashian, die auf Twitter gerade geschrieben hat, dass sie angewidert und empört sei. Und zwar von einer Balenciaga-Kampagne, die Kinder mit Teddybären zeigt, die sadomasochistisches Equipment tragen. Ich sag zur Sicherheit jetzt nochmal, die Stofftiere tragen das. Zum Beispiel ist da so ein Bärchi mit einem Oberteil aus Ketten. Über diese Kampagne und die derzeitige Eskalation drumherum spreche ich mit Diana Weiß. Sie ist Mode- und Kommunikationswissenschaftlerin. Tag, Frau Weiß.
Ja, hallo.
Auf den ersten Blick wirkte die Kampagne auf mich harmloser, als sie klang. Als ich das erstmal gelesen habe, dachte ich mir, um Gottes Willen, was ist denn da los? Ja, aber diese Bärchen sehen zum Teil eigentlich ganz nett aus. Wie würden Sie denn diese Kampagne beschreiben und einordnen?
Ja, also ich denke auch, die Bärchen an sich wären es jetzt noch nicht gewesen. Es ist eine Kampagne für die Gift-Shop-Kollektion von Balenciaga. Also es geht eigentlich gar nicht um Mode, sondern um so alltägliche Objekte, Kaffeetassen, Schlüsselanhänger und so weiter. Und Kinder posieren eben auf den Fotos mit diesen Dingen. Sind relativ kleine Kinder, muss man dazu sagen, vielleicht so 4 oder 5 Jahre alt. Und halten unter anderem diese Teddybären, die eigentlich Handtaschen sind. Und die sind eben so zugerichtet, wie Sie das gerade beschrieben haben, eben mit Netzhemden, Nieten, Armbändern, Piercings und so weiter. Sehen so ein bisschen gruselig und demoliert aus.
Um nochmal auf Kim Kardashian zurückzukommen, die hat eben geschrieben, die Sicherheit von Kindern müsse an erster Stelle stehen. Jeder Versuch, Kindesmissbrauch zu normalisieren, sollte keinen Platz in unserer Gesellschaft haben. Sehen Sie das in dieser Kampagne, so ein Versuch?
In dieser Kampagne noch nicht. Ich glaube, man muss da schon so ein bisschen vorgreifen. Also der Skandal besteht ja aus mehreren Teilen. Es ist durchaus komplex und er nahm eigentlich erst Fahrt auf, als dann Web-User sozusagen eine weitere Entdeckung gemacht haben, die sich auf einer anderen Kampagne von Balenciaga versteckt hat.
Was hat sich da versteckt?
Ja, also das ging um eine andere Kollektion, die Balenciaga zusammen mit Adidas gemacht hat. Und bei dem Foto, also bei dem zweiten Foto, um das es geht, das sieht auch ganz harmlos aus. Da ist tatsächlich nur eine Handtasche fotografiert, die auf einem Tisch liegt, wo so verschiedene Dokumente drauf liegen. Ist eigentlich nur so ein Durcheinander aus Papieren. Und dann haben eben Leute im Netz sich damit beschäftigt und haben dann gelesen, was für Papiere das sind. Und es hieß dann, es sind Dokumente aus einem Rechtsstreit des obersten Gerichtshofs der USA, wo es eben ebenfalls um die Verbreitung von Kinderpornografie geht. Und aus der Verbindung von diesen beiden Kampagnenfotos, das sind die Zutaten, aus denen dann letztendlich dieser Skandal entstanden ist.
Also ist das mehr eine Kampagne oder eigentlich eine Antikampagne?
Naja, es sind ja zwei verschiedene Kampagnen und es ist total schwer nachzuvollziehen, in welcher Verbindung die eigentlich miteinander stehen und inwieweit das alles so geplant war, wer ist eigentlich daran beteiligt und wer ist letztendlich die Person, die dann solche Dokumente auswählt, die dann eigentlich ja nur im Hintergrund von so einem Foto zu sehen sind.
Wie sind denn die Reaktionen bisher ausgefallen neben der von Kim Kardashian?
Ja, also die Reaktionen weltweit sind sehr heftig. Es wird natürlich verurteilt von allen Seiten. Ich habe jetzt überhaupt mal versucht, jemanden zu finden, der das vielleicht relativiert. Oder gibt es jemanden, der für Balenciaga in die Bresche springt? Wie gesagt, die Stars haben sich ja in den letzten Jahren praktisch darum geprügelt, dieses Label tragen zu dürfen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und es gibt jetzt tatsächlich niemanden, der sich irgendwie auf die Seite von Balenciaga stellt. Also auch das Topmodel Bella Hadid hat Fotos gelöscht von ihrem Instagram-Account, wo sie mit der Brand in Verbindung gebracht wird. Es gab schon Fälle, wo Promis auch schon kritisiert wurden dafür, dass sie das Label überhaupt noch getragen haben in der Öffentlichkeit. Also es scheint so, als möchte da Balenciaga im Moment niemand beistehen.
Außerdem geht es ja auch noch um rechtliche Auseinandersetzung gerade. Was genau läuft da?
Ja, das ist jetzt der nächste Schritt. Also Balenciaga hat sich ja entschuldigt, hat alle Fotos gelöscht und hat jetzt angekündigt eine 25 Millionen Dollar Klage, nämlich gegen die Kreativagentur North Six, die sozusagen diese beiden Kampagnen zu verantworten hat und insbesondere auch den Set-Designer Nicolas Desjardins heißt der. Das war derjenige, der sozusagen dafür verantwortlich war, welche Dokumente da im Hintergrund von dieser Handtasche auf diesem verkramten Schreibtisch zu sehen waren.
Also manchmal sagt man ja auch, eine gute Kampagne ist provokativ, aber so wie sich das für mich darstellt, ist der Schuss hier einfach nur wahnsinnig nach hinten losgegangen.
Ja, die Frage ist ja noch, war es denn ein Schuss? Also war das wirklich geplant von dem Label selber? Im Moment macht es einen etwas kopflosen Eindruck, als wüssten die selber nicht, was los ist und versuchen halt zu retten, was noch zu retten ist. Also es stimmt zwar, dass Balenciaga immer wieder mit gezielten Provokationen aufgefallen ist, die waren aber im Vergleich sehr harmlos, wie zum Beispiel so einen Müllbeutel aus Leder für 1.400 € zu verkaufen. Das ist ja nun ein ganz anderes Kaliber, als sich willentlich mit der Verbreitung von Kinderpornografie in Verbindung zu setzen.
Allerdings. Diana Weiß, Mode- und Kommunikationswissenschaftlerin. Wir haben über das aktuelle Kampagnendesaster des Modelabels Balenciaga gesprochen hier im Deutschlandfunk Kultur. Danke fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur.
Well, I'm Graham Hancock. I don't claim to be an archaeologist or a scientist. I am a journalist and the subject that I'm investigating is human prehistory.
Und Sie hören Graham Hancock, der bezeichnet sich als Journalist und der landet auf Netflix gerade einen Riesenhit mit seiner Doku-Reihe über untergegangene Zivilisationen. Die heißt Ancient Apocalypse. Und die ist hoch umstritten wegen verschwörungserzählerischer Auswüchse, die so weit gehen, dass Stuart Heritage vom Guardian Ancient Apocalypse sogar als gefährlichste Show auf Netflix bezeichnet hat. Uns schreckt es nicht ab, im Gegenteil. Und deswegen spreche ich mit dem Archäologen Karl Banghardt drüber, wie die Doku-Serie funktioniert und wie viel Gefahr verschwörungserzählerisch denn tatsächlich im Verzug ist. Tag, Herr Banghardt.
Ja, hallo, einen schönen guten Tag.
Fangen wir mit dem Doku-Gesicht an. Graham Hancock. Kennen vermutlich die wenigsten. Wer ist er, was tut er?
Graham Hancock ist Hobbyarchäologe, aber er sieht nicht so aus wie die typischen Fernseh-Selfmade-Archäologen. Die haben ja in der Regel Büffelschnäuzer, sind sehr kompakt gebaut und tragen Fleckentarn und fahren mit großen SUVs durch die Wüste. Er kommt dagegen recht wissenschaftlich rüber. Er kommt ja auch aus bürgerlichem Haus. Sein Vater war Chirurg. In Indien hat also auch dieses Polyglotte drauf, was man so im kolonialen Großbritannien hatte.
Und was tut er jetzt in dieser Doku? Von welchen zivilisatorischen Untergängen erzählt er?
Ja, läuft alles auf eine große These heraus, dass es eine große Zivilisation gegeben hat, die am Ende der letzten Eiszeit untergegangen ist. Und diese verschollene Hochkultur hat uns eine Botschaft hinterlassen. Und diese Botschaft ist also, passt auf, wenn euch wieder ein Komet auf die Nase fällt. Also der Weltuntergang und der Klimawandel ist da nicht menschenverursacht, sondern er kommt einfach zyklisch, weil eben wieder Kometen runterfallen bei bestimmten Sternenkonstellationen. Und darauf kulminiert sich letztlich die ganze Erzählung.
Die ja aus unterschiedlichen Episoden besteht. Was sind denn so die Einzelbestandteile, die diese Erzählung ergeben?
Ja, er wandert so wie James Bond quer durch die Welt. Also sehr viel unterwegs und guckt sich verschiedene tatsächlich hochinteressante Fundstellen an. Wir haben ja in den letzten 30 Jahren aus der frühen Zeit unserer Warmzeit, wo wir früher gedacht haben, da sind nur Jäger und Sammler, in Anführungszeichen nur Jäger und Sammler, unterwegs gewesen. Da gibt es ja sehr große Monumente, sehr eindrucksvolle Monumente. Und die sieht er nun nicht als Zeichen, was gemacht von Jägern und Sammlern an, sondern als Zeichen, die Jäger und Sammler den von den Hochkulturen, von weißen Männern mitgeteilt bekommen haben.
Mhm. Also was ergibt sich in der Konsequenz daraus?
Also das Problem ist, dass er nicht zu viel Fantasie hat. Zuerst denkt man ja, ihm geht da der Gaul durch, sondern meiner Ansicht nach, dass er zu wenig Fantasie hat. Also er kann es nicht verstehen, dass Jäger und Sammler eben tatsächlich sowas hinkriegen. Also solche großen Monumente zu bauen. Und damit unterschätzt er natürlich gewaltig die Möglichkeiten, die Jäger und Sammler haben, dass die in ganz unterschiedlichen Gesellschaftsmodellen denken können, dass die auch wechseln können und dass sie verschiedene Dinge einfach nicht deshalb machen, weil sie es nicht können, sondern einfach, weil sie keine Lust dazu haben.
Wenn wir das einordnen auf einer verschwörungserzählerischen Skala von 1 bis 10, wobei 10 kaputt gestrahlt, ja? Also ja. Wo sehen Sie das?
Ich würde jetzt erstmal sagen, ja, vielleicht 3.
Oh.
3 plus. Also, dass man mal, also an der Oberfläche, wenn man dann aber tiefer geht, ist man vielleicht bei 7 bei der Inzidenz. Und zwar, natürlich wird da gespielt mit diesem Mythos Atlantis, was natürlich auch eine rechte Verschwörungstheorie ist, schon seit der völkischen Bewegung, auch vor allem in den 60er Jahren ein Thema war. Aber es ist ja nicht alles deshalb schon rechts oder rechte Verschwörungstheorie, weil es mal irgendein extrem Rechter erzählt hat, sondern man muss da tiefer gehen. Also Atlantis ist ja für die Rechten ein Thema, weil es die quasi ein Idealbild einer Diktatur darstellt. Plato hat ja Atlantis jetzt nicht geschrieben als strahlendes Bild, sondern Atlantis geht ja unter und es geht auch wahrscheinlich aus gutem Grund unter, weil es halt sehr diktatorisch ist gegenüber dem Pendant, nämlich dem klassischen Athen. Und die eigentlich rechte Verschwörungstheorie, die sagt uns, Atlantis war gut, weil es eine Diktatur war. Das macht er an sich nicht. Also er erzählt jetzt nicht, dass es toll war, weil es eine Diktatur war. Er sagt, es ist eine Warnung für uns alle. Also diese herbeifantasierte Hochkultur, die warnt uns vor künftigen Fehlern. Also insofern ist er einigermaßen draußen. Aber was natürlich schwierig ist an Weltbild, ist, dass er gar nichts anderes denken kann als in der bombastischen Erzählung von Hochkulturen. Also er, alles, was Geschichte ist und was irgendwie wirksam ist, sind nur die Menschen, die große Tempel gebaut haben, auf denen man, was weiß ich, irgendwelche armen Schweine geopfert hat oder die viel Gold gehortet haben. Dass es eine Kulturleistung sein kann, dass man mal sozialen Wohnungsbau macht oder dass man eben gerade versucht, gleich zu bleiben. Das kann ich als Archäologe natürlich immer nur schwerer rüberbringen.
Ihre Spezies, also ArchäologInnen, die kommt ja nicht gut weg bei Ancient Apocalypse, durfte ich lesen. Stimmt das?
Ja, also das ist der große rote Faden. Ist natürlich auch eine Masche, dass er in wirklich jeder Folge gefühlt dreimal auf die Mainstream-Archäologie schielt. Und entweder hat er ein ganz großes Problem mit einer fruchtbaren Diskussion oder er nutzt es eben als bewusstes Stilmittel, weil wenn man schon mal als Mainstream ab und als Establishment abgehalftert ist, dann fällt es einem natürlich auch schwer, gegen zu argumentieren. Da wird man sehr schnell uncool.
Fällt es denn leicht, sich zu imaginieren, warum diese Doku-Serie in den USA sehr erfolgreich läuft?
Ja, also ich denke auch, dass sie in den USA besser läuft als bei uns. Einfach deshalb, weil er tatsächlich Fundplätze aufzeigt von enormer Größe, die in den USA auch etwas unterbelichtet sind, wie zum Beispiel Poverty Point. Das ist ein riesiges Grabenwerk. Da wurde 1 Million Kubikmeter Erde verbaut. Also jeder, der vom Baufach ist, weiß, was das bedeutet. Aus der Zeit, so aus dem 2. Jahrtausend vor Christus, er macht es natürlich 10.000 Jahre älter. Und da kommt einfach Amerikas Größe raus. Make America great again.
Der Archäologe Karl Banghardt vom Archäologischen Freilichtmuseum Oerlinghausen. Wir haben über einen auf der verschwörungserzählerischen Skala eingeordneten Netflix-Hit gesprochen. Über untergegangene Zivilisationen geht's da. Und diese Doku-Serie heißt Ancient Apocalypse. Danke, Herr Banghardt, für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, ich habe zu danken.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Da hören Sie jetzt Katharina Parsons.
Mehrere international renommierte Medienhäuser haben an die US-Regierung appelliert, die Strafverfolgung von WikiLeaks-Gründer Julian Assange einzustellen. In dem unter anderem vom Spiegel und der New York Times unterzeichneten offenen Brief heißt es, die Anklage schaffe einen gefährlichen Präzedenzfall und drohe, die Pressefreiheit zu untergraben. Assange versucht derzeit am High Court in London gegen seine Auslieferung in die USA vorzugehen. Die US-Justiz will Assange wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen, weil er geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen, veröffentlicht und damit das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht haben soll. Der US-amerikanische Musiker Bob Dylan hat sich dafür entschuldigt, dass er für die Autogramme von angeblich handsignierten Büchern eine Maschine benutzt hat. Das berichtet die britische Zeitung The Guardian. Der 81-Jährige bedauerte demnach in einer öffentlichen Mitteilung seinen Fehler. Nachdem Fans die Unterschriften in Büchern verglichen und Ähnlichkeiten festgestellt hatten, hatte Dylan zugegeben, wegen Schwindelanfällen einen Unterschriftenautomaten für die als handsigniert ausgepriesenen Ausgaben seines neuen Buches verwendet zu haben. Das Buch »The Philosophy of Modern Song« war Anfang November erschienen, mit einer limitierten Auflage von 900 handsignierten Exemplaren zum Preis von umgerechnet etwa 575 Euro pro Stück. Jeder Ausgabe war ein Echtheitszertifikat des Verlags Simon & Schuster beigelegt, der nun den Käufern eine Rückerstattung angeboten hat. Der in Deutschland geprägte moderne Ausdruckstanz ist einer der Kandidaten für die Aufnahme ins immaterielle Kulturerbe. Die UNESCO entscheidet in dieser Woche in Marokko, welche Bräuche, Ausdrucksformen und Fertigkeiten in die Liste aufgenommen werden. Der moderne Tanz, der verschiedene Stile umfasst und zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden ist, ist der einzige deutsche Kandidat. Deutschland unterstützt aber auch gemeinsam mit anderen europäischen Ländern die Kandidatur der Flößerei, des Holztransports auf Wasserwegen, die im 19. Jahrhundert eine große Rolle gespielt hat. Die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes enthält bereits mehr als 500 Einträge aus Bereichen wie Tanz, Theater, Musik und Handwerk. Sie ergänzt seit 2008 die Welterbeliste der UNESCO für Kultur- und Naturstätten.
Und wir gehen jetzt in die Downing Street 10.
Rishi Sunak to be the British Prime Minister.
And I have been elected as leader of my party and your prime minister, and that work begins immediately.
Rishi Sunak aus einem selbstgemachten Video, der ist seit einem Monat britischer Premierminister, der erste britische Premier ohne christliches Glaubensbekenntnis und der erste mit asiatischen Roots und aus einer sichtbaren ethnischen Minderheit, quasi der erste Prime Minister of Color. Und trotzdem gab und gibt es viele Stimmen gerade aus den ethnischen Minderheiten in Großbritannien, die legen Wert auf die Feststellung, dass Rishi Sunak sie nicht repräsentiert. Das wollen wir verstehen. Rishi Sunak in der Diversity-Falle. Da sprechen wir drüber mit Großbritannien-Korrespondent Robert Rothefer. Hallo Robert.
Ja, hallo, hallo.
Also wie ist das mit den ablehnenden Reaktionen bei ethnischen Minderheiten in Richtung Sunak? Und kann man seinen Amtsantritt denn nicht in irgendeiner Weise vielleicht mit dem von Obama vergleichen?
Ja, das ist ein populärer Vergleich gewesen, ne? Also vor einem Monat, als er erfolgt ist. Aber das Erste, was mir dazu immer eingefallen ist, ist, dass ja auch eigentlich in den USA dieser Obama-Moment dann schließlich von einem Trump-Moment gefolgt worden ist. Also wundert es eigentlich, dass dieses Beispiel jetzt noch als eine Kategorie herangezogen wird, wenn es um vorgeblichen, unausweichlichen gesellschaftlichen Fortschritt geht. Und außerdem liegt es, glaube ich, auch am politischen Programm, dass es nicht so ein Moment dann geworden ist. Und das ist ja bisher, also das Programm von Rishi Sunak, eher so ein wie gewohnt Konservatives mit Sparen bei den öffentlichen Ausgaben, die sowieso schon vollkommen daniederliegen, der öffentliche Sektor, und gleichzeitig Abschaffung der Bonusübergrenzen für Banker, Bankerinnen. Also die Briten und Britinnen werden mit ihrer Lebenshaltungskostenkrise doch irgendwie ziemlich alleingelassen. Also wer jetzt den Krankenschwestern zum Beispiel sagt, so nach 2,5 Jahren Corona-Krise gibt es keine Chance auf einen halbwegs inflationsabdeckenden Lohnabschluss, der kann jetzt, würde ich sagen, durch Diversität allein auch nicht wirklich inspirieren. Aber vielleicht sollten wir zuerst einmal die Begriffe klären. Also in Großbritannien war es früher eigentlich unter bürgerrechtsengagierten Menschen Usus, dass sich sowohl People of Color aus ex-kolonialen Teilen der Welt, würde ich mal sagen, des British Empires, sei es jetzt Indien oder die Karibik oder was immer, als Black bezeichnet haben. Dann in den 90ern hat sich Asian oder British Asian durchzusetzen begonnen, und so steht es auch jetzt immer noch so auf den Fragebögen, die man in diesem Land immer wieder auszufüllen hat, ob man jetzt zum Doktor geht oder sonst was. Also ich bin in jedem Fall immer White Other in diesem Fall, weil europäische Einwanderung existiert nicht so ganz als Kategorie, weil eben die gängigen Kategorien für britische ethnische Minderheiten alle kolonialen Ursprung haben. Und da kommen wir schon mehr zum Kern. Also der kulturelle Vorläufer von Sunak, wenn man will, jetzt der Moment, der sozusagen den vermeintlichen Obama-Moment für die britischen Asians, der er jetzt irgendwie doch nicht war, erst irgendwie möglich gemacht hat. Dieser Moment war ja eigentlich schon Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, als es diese anhaltende Explosion der popkulturellen Sichtbarkeit gab für die British Asians. Also sei es jetzt musikalisch mit Leuten wie Talvin Singh, der durch seine Clubnacht zum Beispiel im Blue Note am Hoxton Square überhaupt erst teils ausgelöst hat, was jetzt irgendwie die Hipster-Gegend in London ist, auch Brick Lane zum Beispiel dort, sei es durch Corner Shop oder Nitin Sawhney oder im Film mit so Sachen wie Benedict Luck Beckham oder im Fernsehen mit Mira Sayal und Sanjeev Bhaskar in der Sitcom The Kumars at Number 42. Und gerade das zum Beispiel ist ja jetzt nicht zufällig auch ständig referenziert worden in Bezug auf Rishi Sunak als The Sunaks at Number 10.
Was kann ich daraus schlussfolgern, dass die Brücken für Sunak schon gebaut waren und er mit diesem Brückenbau quasi nichts zu tun hatte?
Ja, also durch kulturelle Vorarbeit. Also genau, also dass jetzt sozusagen die konservative Seite politisch ein bisschen, kann man das Wort sagen, abmelkt, was vorbereitet wurde durch diese Pionierinnen in den 90er und Nuller Jahren. Und ich habe ja vorhin eben den Namen des Musikers Nitin Sawhney als einen der Vertreter dieses damaligen Musikbooms des sogenannten Asian Underground genannt. Der ist ja nach wie vor aktiv, unter anderem auch als ziemlich politischer Twitter-Verwender. Am 22. Oktober schon, als sich erst abgezeichnet hat, dass Sunak Premier wird, hat er getweetet, ein langes Statement, unter anderem mit dem Zitat: Sie haben People of Color eingesetzt, um ihre schmutzige Arbeit zu erledigen. Und da hat er sich konkret jetzt auf die Innenministerinnen, die aufeinander gefolgt sind, Priti Patel und Suella Braverman bezogen, die ja auch beide Asians sind und beide eine betont harte Politik gegen Asylsuchende jetzt fahren, auch aus Afrika. Und am 25. Oktober hat Nitin Sawhney dann weiter getweetet: Representation is beyond skin, don't be fooled, lasst euch nicht verarschen, wenn ich das so sagen darf. Und zwei Wochen jetzt drauf wieder ein Statement: Ich bin Brite, ich habe einen Pass und eine Geburtsurkunde, mein Erbe und meine Herkunft sind indisch. Und dann hat er weiter gesagt: Aber ich verzweifle an denen, die jetzt an der Macht sind. Sie attackieren täglich Asylsuchende und EinwanderInnen. Menschen, die Mitgefühl brauchen, werden von dieser grausamen Regierung attackiert. Also ich würde sagen, mit dieser Haltung steht Nitin Sawhney unter den British Asian Kunst- und Kulturschaffenden alles andere als allein da.
Jetzt könnte man ja entgegensetzen, ihr habt immer Diversität gefordert, aber sobald einer nicht eurer Meinung ist, ist er kein richtiger British Asian oder wie?
Ja, genau. Also das ist die klassische Replik. Und ich habe genau darüber mit Aditya Chakraborty gesprochen. Der ist ein Kolumnist bei der Tageszeitung The Guardian und hat selbst sinngemäß getweetet, dass Rishi Sunak als ein Mann mit 100 Millionen Privatvermögen nicht die British Asian Community repräsentiert. Also der Klassenaspekt, der kommt hier auch mit rein. Hautfarbe und Herkunft machen einen noch nicht automatisch zum Teil einer Community. Aber Aditya Chakraborty hat am Phänomen Rishi Sunak dann auch noch eine andere Beobachtung gemacht, die ich sehr interessant gefunden habe, nämlich diese fast unmerkliche Verschiebung der Begrifflichkeit vom British Asian zum British Hindu.
So he's now seen as a kind of the figurehead for this new kind of ethnic minority person, a British Hindu.
Ja, also Chakraborty erklärt, Sunak wird jetzt als die Galionsfigur für diese neue Art von Person aus einer ethnischen Minderheit angesehen. Sunak, sagt Chakraborty, bezeichnet sich als britischer Hindu und das sei eine erfundene Schöpfung. Und er sei auch ein Hindu, auch indischer Herkunft, aber seine Mutter hätte nie in ihrem Leben sich als praktizierender Hindu bezeichnet, weil das sei gar keine Kategorie. Hinduismus sei nicht diese Art von Religion. Man müsse nicht wie im Christentum oder im Islam bestimmte Dinge tun, um ein Hindu zu sein. Und mit dieser Konstruktion, jedenfalls dieser Figur des British Hindu, versuche die Rechte in Presse und Politik jetzt den Eindruck zu erwecken, dass es kein wirkliches Problem gäbe mit Rassismus in diesem Land und dass jede Minderheit in Britannien aufsteigen könnte, solange sie sich nur an die Regeln hält. Und am Schluss hat er dann die rhetorische Frage gestellt, die da eben implizit ist, warum können nicht alle in Britannien, die nicht weiß sind, einfach mehr wie Rishi sein?
Und also was heißt das übersetzt? Im Prinzip ist das die Rede vom Teilen und vom Herrschen?
Ja, ganz genau. Also ein British Hindu ist eben zum Beispiel kein pakistanischer Einwanderer, kein Muslim. Also das befördert eine Unterscheidung zwischen zwei verschiedenen guten und vielleicht weniger guten Einwanderergruppen auf die Art, ne?
Wir sind im Deutschlandfunk Kultur und sprechen mit Robert Rothefer in London über die Bedeutung von Rishi Sunak als Zeichen der Diversität der britischen Politik. Das ist jetzt ein Monat nach seiner Amtsübernahme als Premier. Und wo setzen wir jetzt an? Wo machen wir weiter? Es gab ja den Biografen von Margaret Thatcher, der einen Hinweis abgesetzt hat.
Ja, das stimmt.
Mir zugetragen wurde.
Ja, das stimmt. Charles Moore hat am Tag nach der Amtsübernahme, das ist auch besonders lustig, von Rishi Sunak darauf hingewiesen, dass Rishi Sunak noch einer ganz anderen und nicht nur der ethnischen Minderheit angehöre. Nämlich nicht der Minderheit der Multimillionäre, der auch, sondern der Minderheit von Abgängern der Privatschule in Winchester. Also er war im Gegensatz zu Boris Johnson und David Cameron nicht in Eton. Und dass jemand ganz ohne Selbstironie in seiner Kolumne im Daily Telegraph sowas schreibt, das illustriert ein bisschen den Punkt, den ich jetzt gerade vorhin gemacht habe, nämlich dass Rishi Sunak bloß wegen seiner Hautfarbe noch lange nicht in derselben Welt aufgewachsen oder dieselben Lebenserfahrungen hat wie die Mehrzahl der Asian Community. Und übrigens ist auch letzte Woche ein Artikel auf der konservativen Website Conservative Home erschienen, in dem genau die These von Aditya Chakraborty von vorhin von der anderen Seite her bestärkt wird, wo nämlich drin stand, Hindus seien natürliche Thatcheristen. Also genau das, was Aditya
Chakraborty... Das klingt etwas dubios.
Ja. Ist absolut dubios, ja. Genau, aber DJ Chakraborty ist in seiner Diagnose, als ich mit ihm gesprochen habe, noch weitergegangen, indem er den Fall Sunak dann weitgehend als eine Strategie der populistischen Rechten identifiziert hat für ganz Europa. Also ähnlich wie auch Nitin Sawhney das gesagt hat, die Erschaffung einer Art Scheindiversität, unter deren Deckung sich dann dieselbe politische Linie unbedenklich noch einmal verkaufen lässt.
I see a warning sign in the way that he's been written about and a warning sign not just for politics.
Also Chakraborty sagt, er sehe in der Art, wie über Sunak geschrieben wird, ein Warnzeichen für die Politik in ganz Europa. Denn das, was wir bei Rishi Sunak erleben, das sei die Erschaffung einer neuen Identität in Echtzeit vor unseren Augen. Und er glaube zwar nicht, dass Sunak irgendwas von diesem Extremismus, der dahinter steht, in sich trage, aber werde jetzt eben instrumentalisiert als dieser britische Hindu-Politiker und nicht etwa als das, was er ist, nämlich ein indischer Oberschichtpolitiker, dessen Eltern eigentlich aus Ostafrika kamen. Und die kompliziertere Geschichte sei ja eigentlich immer die bessere Story, sagt Chakraborty. Ja. Und wenn ich dem noch was hinzufügen darf, also diese kompliziertere Geschichte, die ist tatsächlich interessant, weil ja eben die Familie Sunak nicht aus Indien nach Großbritannien kam, sondern, wie auch die Familien von Suella Braverman und Priti Patel, die ich vorhin erwähnt habe, aus Afrika, wo InderInnen als importierte Teile des Verwaltungsapparats des British Empire selbst einem im Vergleich zu den ansässigen AfrikanerInnen vergleichsweise privilegierte Rolle gespielt haben und dann eben mit Erlangung der Unabhängigkeit aus Ländern wie Uganda oder Kenia nach England geflohen sind, was ja auch wieder im Nachhinein gewisse Ressentiments erklärt. Und tatsächlich ist das die interessantere Hintergrundgeschichte, die auch zeigt, wie komplex die britische postkoloniale Gesellschaft ist und was da alles an überlieferten Konflikten mit drinsteckt.
Würden Sie denn sagen, er ist Opfer von Zuschreibungen oder er profitiert eher von Zuschreibungen, die ihm gemacht werden, oder eigentlich kann ihm das alles verdammt egal sein?
Ich glaube beides. Ich glaube beides. Egal ist es ihm sicher nicht.
Es waren drei Sachen.
Ja, okay. Es sind drei Sachen, das stimmt. Ob es ihm egal sein kann, das glaube ich nicht, weil es ein Teil seiner eigenen Strategie ist. Opfer ist er auch insofern, als man nicht leugnen darf, dass natürlich auch Rishi Sunak in seinem Leben Rassismus erlebt haben wird und auch ständig erlebt. Und andererseits auch, wie ich vorhin erklärt habe, auch ein bisschen Nutznießer einer progressiven kulturellen Vorarbeit. Und das ist wohl das, was uns Chakraborty sagen will, dass eben die immer wandelbare Rechte imstande ist, sich dieser Dinge zu bedienen.
Robert Rothefer in London, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Herr Wieland, Sie sind von Beruf Gegenwart.
Ja, richtig.
Unter einem Gegenwart, da stellen sich die meisten ja also den Hüter der Opposition vor.
Ja, ein gut gehüteter Irrtum. Denn wir haben hier schließlich einen Regierungsauftrag und das schon in fünfter Generation. Da wäre es ohne Mehrheiten ganz schön still bei uns in den Hallen.
Es ist also laut bei Ihnen am Arbeitsplatz?
Ohne Gehörschutz geht da gar nichts. Allein schon die Druckaggregate für die Zeitschleusen mit ihrem Dauerknattern und dann die Kontrollsysteme für das Ablaufen von Gültigkeiten und Bedeutung. Das basiert ja auf 65 parallel laufenden Alarmsignalen.
Ich hatte mir das Arbeitsfeld des Gegenwarts gar nicht so technisch vorgestellt.
Die Technik ist ja auch nur eine Art Nest für die Kopfarbeit, die darin ausgebrütet wird.
Ach so. Danke für das Gespräch.
Gern.
Ja, jetzt geht's für mich. Und? Was machst du so?
Was meinst du? Was ich arbeite?
Ja, zum Beispiel.
Ich bin Landschaftsarchitekt.
Nein, wie schön. Den ganzen Tag draußen, überall Blumen, immer in der Luft.
Hello, Bob.